Besser?
Wunderbar. Ja, ich freue mich wieder mal hier sein zu dürfen. Mein Name ist Mario Kunze. Ich bin Studentenreferent beim Deutschen Christlichen Technikerbund. Ich freue mich, ungefähr ein, zwei Mal im Jahr hier in Gerlingen auch predigen zu dürfen. Den Rest des Jahres bin ich überwiegend in Deutschland, zumindest in der Hälfte davon an Hochschulen unterwegs, bin also viel im Reisedienst, komme vielleicht so auf 150 Reisetage im Jahr. Und dann gibt es so Zeitfenster, wo ich dann doch mal mehr da bin. Das ist jetzt zum Beispiel vor Weihnachten. Im Februar werde ich wiederkommen. Das ist auch so vorlesungsfreie Zeit. Da kann man dann mal was im Ehrenamt machen. Wohnen tue ich in Münchingen, habe auch heute wieder meine Familie dabei. Freue mich also wieder einmal hier sein zu dürfen. Bei der Vorbereitung war so die Frage, was mache ich? Mache ich eher so ein Thema, was ich gerne mache, ein bisschen komplizierter, ein bisschen anstößiger. Aber dann dachte ich so, ja, es ist Advent, nehmen wir das anstößige Thema für nächstes Mal. Also im Februar werde ich über Nehemia 13, die jetzt Zwangsehescheidung, die da durchgeführt wird, predigen. Aber heute werden wir mal über die Jungfrauengeburt sprechen. Ein Thema, was auch anstößig ist, aber ich habe es so formuliert, die Tür zu Gott ist weit offen, weil es eine Jungfrauengeburt gab, weil tatsächlich die Jungfrauengeburt Jesus Christus von einer Jungfrau geboren kein Randthema ist, sondern sehr wesentlich dafür ist, wer Jesus ist. Trotz alledem ist, wenn man so schaut, das eigentlich ein Punkt, der auch für Christen manchmal so ein bisschen peinlich ist. Es klingt irgendwie so, dass Christen etwas glauben, was den offensichtlichen biologischen Fakten entgegensteht. Und es wird auch oft hier dann zuerst der Rotstift angesetzt. Man könnte sagen, wenn jemand liberal wird, dann wird er hier an dieser Stelle zuerst sagen, dass das wahrscheinlich nicht so war. Ein Beispiel ist Sebastian Rink. Er war bis 2023 Pastor der FEG Siegen Fischbacherberg. Und der hat zum Beispiel geschrieben, so unbestreitbar die Jungfrauengeburt auch heute als Glaubensaussage sinnvoll und bedeutsam ist, so ist es keine Überraschung, dass sie im 21. Jahrhundert als eine biologische Aussage unvernünftig und kaum mehr haltbar geworden ist, zumindest für alle, die im fortpflanzungstechnischen Sinne aufgeklärt wurden. Also die Unterscheidung, eine Glaubensaussage, das ist was, was Menschen für wahr halten, aber was natürlich nicht so ist, weil die biologischen Fakten anders sind. Das kann also 2023 ein FEG-Pastor ohne Probleme äußern. Dass das auch für die allgemeine Bevölkerung so ist, habe ich gemerkt. Ich habe einmal mit meinen Arbeitskollegen in meiner vorherigen Arbeit, Landratsamt Rosenheim, einen Ausflug nach Würzburg gemacht, haben uns die Stadt angeschaut, tatsächlich einen Ausflug wert, diese Stadt. Und da gibt es da eine zentrale Kirche und an der Kirche sind so Reliefs und eines davon ist eben die Idee, wie wurde jetzt Jesus gezeugt, und dann sieht man Maria und von ihrem Ohr aus geht so ein Schlauch in den Himmel und in diesem Schlauch ist dann das Jesus-Baby unterwegs. Und natürlich der Stadtführer, ja, schaut euch mal an, was das für ein Unsinn ist. Wer glaubt denn schon, dass Gott quasi in irgendeiner Weise dann Jesus da in den Körper von Maria reingebeamt hat? Also so ungefähr wird mit der Jungfrauengeburt umgegangen, aus christlichem oder auch nicht christlichem Kontext. Wenn wir jetzt schauen, warum glauben Christen überhaupt, dass es eine Jungfrauengeburt gab? Zum einen ist es so, dass es eben im Alten Testament da eine zentrale Stelle gibt. 735 vor Christus spricht Jesaja zu König Ahas, der im Südreich König ist. Und er sagt in Jesaja 7, Vers 14, deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Das Kapitel 7 von Jesaja hat einen sehr konkreten historischen Bezug. Wer das nachlesen möchte, 2. Könige Kapitel 16. Es ist so, dass in Israel der König, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wer der König ist, aber es gibt den israelitischen König und den aramäischen König und die beide haben Stress, weil das assyrische Großreich, das dehnt sich immer weiter aus. Und von Norden und von Osten her sind die Truppen der Assyrer an den Reichsgrenzen. Und was jetzt passiert ist, die kleinen Staaten in der Levante, die versuchen, sich zusammenzuschließen. Zu sagen, hey, wir müssen zusammenhalten, um irgendwie gegen die Assyrer bestehen zu können. In Assyrien ist Tiglat-Pileser, einer der erfolgreichsten Könige des Assyrischen Reiches, gerade Herrscher. Der Druck nimmt zu. Jetzt ist es aber so, dass Aram und Israel, die sagen, gut, wir halten zusammen, aber Juda macht nicht mit. Und dann kommt es zum syrisch-ephraimitischen Krieg. Die Aramäer und die Israeliten sagen, Juda, du machst bitte mit und wenn du nicht willig bist, dann zwingen wir dich eben. Wir marschieren mit Truppen vor Jerusalem und dann werden wir den König Ahas eben absetzen und einen eigenen König einsetzen, der dann willig ist, in die Koalition gegen die Assyrer mit einzutreten. Und die Kräfteverhältnisse sind so, dass man das in Jesaja 7 nachlesen kann, die in Jerusalem haben wirklich Schiss. Die denken, sie haben eigentlich keine Chance, obwohl es heißt, ja, sie konnten es nicht erobern. Also eigentlich klingt es so, dass militärisch jetzt die Aramäer, die Israeliten nicht so in der Lage waren, Jerusalem gefährlich zu werden. Trotzdem haben die große Angst. In 2. Könige 16 könnt ihr dann nachlesen, wie der Ahas so drauf ist. Also er lässt zum Beispiel seinen Sohn durchs Feuer gehen, also er opfert es irgendeinem der Götter, Moloch oder Chemosh. Er ist auch so, dass er sagt, gut, wenn mich die Nachbarn bedrohen, dann wende ich mich halt an einen Verbündeten. Er schickt eine Gesandtschaft an Tiglat-Pileser, sagt, hier ist das ganze Gold und das ganze Silber aus dem Tempel und aus meiner persönlichen Schatzkammer, bitte hilf mir. Und das passiert dann tatsächlich auch, Tiglat-Pileser erobert zunächst mal Damaskus, Aram und er ist dann aber nicht so freundlich. Im Prinzip erwartet er von Juda eine komplette Unterwerfung. Das heißt dann zum Beispiel, dass der Ahas einen Altar, den er sieht in Damaskus von den Assyrern, den lässt er dann nachbauen, stellt ihn im Tempel auf, den Brandopferaltar von Gott räumt er zur Seite. Und weil der immer mehr will, der assyrische König, muss er halt immer mehr auch Sachen geben. Das heißt, er schmilzt immer mehr Sachen ein, von denen, was Salomo noch so, was da noch übrig ist, immer mehr Bronze muss er an den assyrischen König abgeben. Er muss seinen Privatzugang zum Tempel abgeben, weil der assyrische König sagt, das geht nicht, dass ein Vasallenherrscher so einen Zugang zu seinem Gott hat. Also Ahas ist eigentlich ein König, der sehr schlecht wegkommt. Das heißt über ihn, er tat gerade nicht, was dem Herrn gefiel. Interessanterweise in Jesaja 7 sagt Jesaja zu dem Herrscher, hey, fordert dir ein Zeichen von Gott, was er dir geben soll, fürchte dich nicht, ich, Gott, werde dein Problem lösen, nicht der assyrische König. Und der König Ahas sagt, nein, ich will den Herrn nicht versuchen. Ich werde kein Zeichen fordern, weil das wäre ja sozusagen nicht ehrfurchtsvoll, das wäre ja Gott in irgendeiner Weise jetzt hier festnageln wollen. Und tatsächlich ist es so, dass wir Gott nicht versuchen sollen, in dem Sinne zu sagen, ich springe jetzt von der Klippe und dann gucken wir mal, ob Gott mich auffängt, so wie das der Teufel bei Jesus versucht, ihn das zu versuchen. Aber wenn es andersrum, wenn Gott sagt, fordere ein Zeichen, dann versucht man Gott, indem man es verweigert. Und warum verweigert es Ahas? Na, weil er eben im Sinn hat, dass er sich mit den Assyrern verbündet. Er hat seine politischen Pläne und da kommt ihm der Prophet gerade in die Quere, weil er sagt, fürchte dich nicht, ich werde dein politisches Problem, dein militärisches Problem lösen. In diesem Zuge, er möchte eben nicht das Zeichen, sagt dann Gott, doch, ich gebe dir ein Zeichen. Siehe, die neue evangelistische Übertragung verwendet jetzt die neue, siehe, die unberührte junge Frau wird schwanger werden. Erfüllt sich diese Prophezeiung? Wahrscheinlich schon, wenn man jetzt bedenkt, es ist der syrisch-ephraimitische Krieg 735, 734 vor Christus, dann ist das ein Zeichen für den ungläubigen König Ahas. Das ist mal die Primäraussage von diesem Text. König Ahas ist Mitregent seit 735 vor Christus und ab 732 ist er dann Herrscher. Die Daten sind immer so, dass das nicht ganz klar ist, welches Jahr es ist, also 732, 31 bis 716 oder 15 vor Christus herrscht er. Was passiert in dieser Zeit? Na, zum einen wird in 2,5 Jahren in der Zukunft Damaskus von den Assyrern zerstört. Das ist natürlich auch Ergebnis, dass der König Ahas die als Verbündete angeworben hat. Und dann noch ein bisschen weiter in der Zukunft, in 12 Jahren von diesem Zeitpunkt, dieser Prophetie aus, wird dann Samaria von den Assyrern zerstört, 722 vor Christus. Und damit endet dann auch das israelische Nordreich. Die werden deportiert und dann bleibt im Prinzip nichts übrig. Es werden dann die sogenannten Samariter oder Samaritaner dann im Sinne eines Bevölkerungsaustausches dann dort angesiedelt. Was jetzt diese Prophezeiung macht, siehe, die junge Frau wird schwanger werden. Sie sagt, naja, es wird ein Mädchen im Umfeld des Königs, was wahrscheinlich bald heiraten wird, schwanger werden. Und die wird dann ein Kind haben. Dieses Kind heißt dann Immanuel. Und jetzt, was passiert? Dieses Kind wächst auf und 2,5 Jahre in der Zukunft wird dann Israel zerstört sein. In 12 Jahren, Damaskus wird Aram zerstört sein. In 12 Jahren wird Ephraim, wird Israel zerstört sein. Bevor der Junge lernen wird, Gutes und Böses zu unterscheiden, so die Prophezeiung, werden deine Feinde Geschichte sein. Also bevor dieser junge Immanuel die Bar Mitzbah hat, bevor er ein Sohn des Gesetzes wird, wo er dann im Gesetz unterwiesen Gutes und Böses unterscheiden kann, ist das Gericht Gottes an den Feinden Judas vollendet. Damit könnte man sagen, 722 ist dann diese Prophetie endgültig eingetreten. Das erlebt der König Ahas auch. Also zu seinen Lebzeiten tritt diese Prophetie ein. Das ist in alttestamentlichen Prophetien oft so, dass es wird gesagt und dann passiert es auch und man kann das auch erleben. Und oft ist es tatsächlich noch die Generation, zu der der Prophet spricht, dass sie das auch erlebt. Dadurch kann sie dann auch prüfen, ist es wirklich ein echter Prophet, nämlich der, dessen Wort eintrifft. Das heißt, wenn der Jesaja redet und redet und nichts passiert, dann wäre auch vom Alten Testament her die Frage, ist es jetzt ein echter Prophet? Aber wenn er es sagt und innerhalb der nächsten 10, 12 Jahre passiert das alles und 2 Nachbarreiche, wo man gerade noch denkt, man hat keine Chance, sind plötzlich Geschichte. Man selber aber überlebt irgendwie, obwohl man auch keine Chance hätte gegen die Assyrer, dann ist das schon ein deutliches Zeichen dafür, dass Jesaja tatsächlich ein echter Prophet ist. Aber was bei alttestamentlicher Prophetie oft der Fall ist, ist, dass sie neben der unmittelbaren historischen Wahrheit und Erfüllung eine weitere prophetische Komponente hat, die zukünftig ist. Und auch das ist hier der Fall, weil die eigentliche Erfüllung von diesem Text, die viel größere Erfüllung von dieser Prophetie, findet im Neuen Testament statt, nämlich in der Schwangerschaft der Jungfrau Maria und der Geburt von Jesus. Und woher wissen wir das? Naja, weil es die Bibel eben selber sagt. Matthäus 1, Vers 28 bis 25 lese ich mal. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, der erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Nochmal dieser Vers 22, dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Das heißt, das Neue Testament greift plötzlich eine uralte Prophetie auf, über 730 Jahre zurückliegend, und jetzt wird plötzlich gesagt, okay, das wird jetzt erfüllt in Jesus Christus, Matthäus 1,23, die Jungfrau wird schwanger werden. Wenn man jetzt das so liest, dann kann man natürlich schon die Frage stellen, hat das denn Jesaja wirklich so gemeint? So, Jesaja hat definitiv König Ahas vor sich gehabt. Er hat definitiv erstmal gesagt, du, in deinem Umfeld wird ein Kind geboren werden und das wird dann auch Träger dieser Prophetie sein. Manche denken da zum Beispiel an König Hiskia, dass er wird nach dieser Prophetie geboren und er könnte also dieses Zeichen für König Ahas gewesen sein. Jetzt hatte Jesaja diese Perspektive, als er König Ahas gegenübertritt und sagt, hey, ich sehe einmal für dich ganz konkret eine Prophetie, aber hunderte Jahre in der Zukunft habe ich auch schon diesen Blick auf Jesus Christus. Und da muss man ehrlich sagen, dass man das nicht weiß. Also der Jesaja hat einen konkreten historischen Auftrag, den erfüllt er. Ob er sich bewusst ist, dass das, was er sagt, diese Dimension hat, bleibt zumindest in diesem Text offen. Aber das ist auch gar nicht relevant, weil der Punkt ist ja, dass Jesaja gar nicht im eigenen Namen und im eigenen Wissen und in eigener Verantwortung auftritt, sondern der Prophet des Alten Testamentes tritt auf im Namen des Herrn. So spricht der Herr. Das heißt, unabhängig davon, was Jesaja weiß und was er denkt, er ist ein Sprachrohr des lebendigen Gottes. Damit ist relevant, was Gott denkt und was Gott in dieser Botschaft transportiert. Das Wissen, der Ereignis, der Erfahrungshorizont eines Jesajas tritt dahingegen zurück, weil er ein Sprachrohr Gottes ist, der etwas sagt und dieses Wort von Gott her gedacht werden muss. Das heißt, das historische Wissen eines Jesajas ist zweitrangig. Wir können es offen lassen, ob er das damals so gesehen hat oder nicht. Was tatsächlich spannender ist, ist die Frage, was meint Jesaja denn jetzt? Meint er jetzt eine Jungfrau oder eine junge Frau? Und hier ist es auch gerade, wo dann die liberale Theologie eingreift und sagt, naja, da wird von Alma gesprochen, ein hebräisches Wort, was 7-mal in der Bibel vorkommt und grundsätzlich heißt, das ist eine körperlich voll entwickelte Frau, die also sexuell reif ist, Kinder zur Welt bringen kann und damit auch heiratsfähig ist. Das ist also das, was Alma als Wort bedeutet. Und wenn man jetzt Jungfrau ausdrücken möchte, also dass eine Frau noch nie Sex hatte, dafür gibt es ein anderes Wort, das wäre Betula. Das bedeutet dann tatsächlich im engeren Sinne eine Frau ohne sexuelle Kontakte. Also Alma, das Wort, was Jesaja 7, Vers 14 verwendet, einfach eine heiratsfähige junge Frau, die Kinder kriegen kann. Und jetzt könnte man eben die Frage stellen, na gut, kann man dann davon ausgehen, dass man dieses Wort ohne weiteres als Jungfrau verwenden kann? Das eine, was wir feststellen, ist, dass Jesaja wird ins Griechische übersetzt, die sogenannte Septuaginta, ungefähr 200, 250 vor Christus in Ägypten, im Ptolemäerreich. Da möchte der Herrscher auch mal selber die Bibel, das Alte Testament lesen können. Er heuert ein paar Juden an, die ihn das übersetzen. Und die übersetzen tatsächlich das hebräische Alma mit dem griechischen Wort Parthenos. Und Parthenos ist tatsächlich das Spezialwort für Jungfrau, also eine Frau, die noch nie sexuelle Kontakte hatte. Man könnte also sagen, die Septuaginta ändert das Alma in Betula. Sie verwenden also das griechische Wort Parthenos, was im Hebräischen Betula wäre. Die Übersetzer, die Juden, die das damals gemacht haben, die übrigens ziemlich gut übersetzt haben, interpretieren also 200, 250 vor Christus das hebräische Alma als Betula. Sie gehen also davon aus, dass hier tatsächlich eine junge Frau gemeint ist, die noch nie Sex hatte, und übersetzen es als Jungfrau. Das andere, was wir sehen können, ist, dass in Genesis 24 zum Beispiel von Rebekka, der zukünftigen Frau Isaaks, die Rede ist. Und in diesem Kapitel wird Rebekka einmal als Alma bezeichnet, aber dann auch als Betula. Sie wird also als junge, heiratsfähige Frau bezeichnet und sie wird als Jungfrau bezeichnet, die noch nie Sex hatte. Warum? Ja, weil das halt auch zusammengeht. Also diese Wörter können synonym verwendet werden, vor allem in einer Zeit, in der das zur Kultur gehört, dass man eben besonders als Frau keine vorehelichen sexuellen Kontakte hatte. Das heißt, wenn wir Alma im Alten Testament lesen, dann ist das natürlich ein kultureller Kontext, wo man davon ausgehen kann, dass hier auch Betula, Jungfrau, zutreffend ist. Das ist gerade ein Kriterium dafür, dass man für die Ehe, für die Heirat in Frage kommt. Damit kann man also auf jeden Fall sagen, dass es keinen einzigen Beleg in der Bibel dafür gibt, dass man das Wort Alma, junge Frau, in einem Kontext verwendet, wo diese Frau schon Sex hatte, sondern im Gegenteil, immer wenn Alma vorkommt, dann ist es eine unberührte, heiratsfähige Frau, die eben eine Betula, eine Jungfrau ist. Deswegen ist es möglich, dass man diesen Text als Jungfrau versteht, auch wenn offen bleibt, ob zur Zeit Ahas das eine Jungfrau war. Entscheidender ist tatsächlich dann, dass es in Bezug auf Jesus, in Bezug auf Maria auf jeden Fall so verstanden werden kann und das auch textlich passt. Wenn man dann schaut, wie machen das dann Bibelübersetzungen, ich habe euch mal so ein paar mitgebracht, dann stellen wir fest, viele verwenden tatsächlich dann das Wort Jungfrau, weil es eben schon eine passende Übersetzung ist. Also zumindest die Neues Leben, die Elberfelder und die Einheitsübersetzung und auch die Luther 2017 interessanterweise verwenden Jungfrau. Manche haben dann eine Fußnote, wo dann steht, ja, kann auch junge Frau heißen. Es gibt andere, die gute Nachricht und die Hoffnung für alle, die verwenden junge Frau, was eine korrekte Übersetzung ist, nur dass eben dann die neutestamentliche Erfüllung etwas schwieriger scheint, aber auch da in der Fußnote, da steht dann halt, ja, kann Jungfrau heißen und dann die Septuaginta hat es halt so übersetzt, Matthäus 1,23 verwendet es so. Die neue evangelistische Übertragung, die bringt das zusammen, sie sagen also, ja, junge Frau, Alma, aber sie bringen dieses Jungfrau eben auch rein, indem sie sagen, eine unberührte junge Frau, wie ich euch erklärt habe, das ist das, was man mit Alma eigentlich auch impliziert. Interessanterweise, wenn man die ganzen deutschen Übersetzungen anschaut, ich habe nur die zürische Übersetzung gefunden, die junge Frau verwendet ohne Fußnote und damit natürlich dann diesen neutestamentlichen Bezug gerade dann nicht herstellt, liegt daran, dass die zürische Übersetzung tendenziell eine der liberalsten Übersetzungen ist, die wir in der deutschen Welt gerade haben. Warum ist jetzt die Jungfrauengeburt glaubhaft? Entspricht auf jeden Fall nicht den biologischen Tatsachen, wie wir jetzt sie kennen. Und das ist aber auch in der Bibel so, dass man jetzt nicht einfach so eine Jungfrauengeburt glaubt. Man sieht es zum Beispiel daran, dass die Zeitgenossen von Jesus völlig natürlich davon ausgegangen sind, dass er der Sohn von Josef und Maria sind, und zwar nicht nur im rechtlichen Adoptivsinne, sondern tatsächlich biologisch. Also wenn wir das lesen, Johannes 6, Vers 42, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Also die Einwohner von Nazareth gehen völlig natürlich davon aus, dass Jesus wie alle anderen Kinder in Nazareth auch geboren und auch gezeugt wurde. Und die Gegnerschaft gegenüber Jesus steigert sich so, dass es dann heißt in Johannes 8, Vers 48, sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter und von einem Dämon besessen. Also sie unterstellen Jesus vieles, aber sie unterstellen ihm nicht, dass er in irgendeiner Weise übernatürlich geboren wurde. Sie sind eher bereit, ihm sogar noch ein Halbjudentum oder diese Samariter, die so eine Mischform waren zwischen heidnischen und jüdischen Ansichten in Bezug auf ihre Religion. Sie sind bereit, Jesus so zu diffamieren, sie sind nicht bereit, Jesus in irgendeiner Weise etwas Übernatürliches zuzuerkennen. Man sieht auch, dass die Biologie bekannt war, als der Engel zu Maria kommt und sagt, siehe, du wirst schwanger werden, dann sagt sie, wie kann das sein, da ich doch von keinem Manne weiß. Also es fehlt nicht an der Aufklärung bei Maria. Sie weiß, dass es ohne Mann schwierig wird, ein Kind zu zeugen und dass jetzt irgendwie der Heilige Geist da kommt und in ihr ein Kind zeugt. Davon geht auch die Maria nicht einfach aus. Es ist also kein Mythos, die Jungfrauengeburt, den die Menschen ohnehin damals geglaubt haben oder die leichtgläubigen Menschen halt einfach so übernehmen, sondern Maria selber konnte es nicht glauben, die Zeitgenossen Jesu glauben das auch nicht. Die Gegner Jesu haben es noch nie geglaubt. Das heißt, es geht nicht darum, dass antike Menschen ein bisschen dumm waren und wir es heute besser wissen, etwas, was häufig bei der Jungfrauengeburt aber suggeriert wird. Die Jungfrauengeburt ist deswegen glaubbar, weil es gerade keine menschliche Idee ist, dass sich die Maria denkt, ich erfinde mal eine coole Geschichte, um meinen Jesus besonders zu machen, sondern im Gegenteil, sie wird von Engeln angekündigt, und zwar von zwei verschiedenen oder auch dem gleichen Engel, von dem Engel Gabriel, der Maria erscheint, und dem Engel des Herrn, der dann Josef erscheint. Man muss sehen, dass die wundersamen Geburten in der Bibel generell und vor allem die Geburt von Jesus immer von Gott her angekündigt werden. Und das heißt, dass die Erwartung der Menschen hier gar keine Rolle spielt, sondern plötzlich kommt Gott in das Leben rein von so einer Maria, von so einem Josef und sagt, bam, so ist es. Es wird eine Jungfrauengeburt geben. Und dass dies eine besondere und eine wichtige Botschaft ist, zeigt sich daran, dass es halt auch einer der höchsten Engel ist, also der Engel des Herrn im Alten Testament. Manchmal scheint es Gott selber zu sein, mal scheint es auf Jesus zu passen. Gabriel jetzt auf jeden Fall einer der Engel, der sagt, ich stehe vor Gott. In Daniel erscheint dieser Gabriel, er sagt, ich bin einer der Gott schaut, der vor dem Thron Gottes steht. Und so ein Cherubim, wie sie manchmal genannt werden, taucht jetzt plötzlich vor Maria auf. Es ist also nichts Triviales, sondern etwas, wo man sieht, dass Gott ganz, ganz viel Gewicht da reinlegt, dass es jetzt diese Jungfrauengeburt geben wird. Maria und Josef haben beide entsprechende Erscheinungen. Diese Jungfrauengeburt wird aber nicht nur von Gott her kommuniziert, sie wird eben auch von Menschen her bezeugt. Zum einen haben wir Josef und Maria, die das unabhängig voneinander kommuniziert bekommen. Der Engel erscheint Maria und Josef will sie ja dann verlassen, haben wir gelesen in Matthäus 1. Und dann erscheint ihm im Traum der Engel des Herrn und sagt auch wieder, das ist vom Heiligen Geist. Damit haben wir also schon mal zwei Zeugen für diese göttliche Offenbarung. Und dass sie das dann auch glauben, zeigt sich, dass sie dann auch im Vollzug sich dran halten. Josef hat keinen Sex mit Maria, obwohl er sie dann schon als seine Frau zu sich nimmt. Sie haben dann also schon, er holt quasi heim die Braut, aber von Matthäus 1 wissen wir, dass er eben gerade keinen Sex mit ihr hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dann geboren wird. Es gibt aber auch noch eine dritte Zeugin, und das ist Elisabeth. Als Maria schwanger ist, im dritten Monat geht sie dann zu Elisabeth, und Elisabeth merkt dann, okay, es passiert was mit ihr, ihr Kind, der Johannes, der hüpft in ihrem Leibe, und dann prophezeit sie und sagt, ja, du hast das geglaubt, was der Engel dir gesagt hat. Die Elisabeth bezeugt, dass die Botschaft Gabriels an Maria tatsächlich von Gott ist, weil sie auch vom Heiligen Geist her redet. Damit haben wir drei Menschen, die unabhängig voneinander diese Jungfrauengeburt bezeugen, weil sie unabhängig voneinander von Gott her diese Offenbarung bekommen haben, dass Jesus tatsächlich von Gott her vom Heiligen Geist gezeugt ist. Wenn in der Bibel etwas als glaubwürdig geschildert werden möchte, braucht man mindestens zwei Zeugen, zwei oder drei Zeugen, dann gilt eine Nachricht als beglaubigt, als gültig. Der vierte Punkt, warum die Jungfrauengeburt glaubhaft ist, ist, weil sie von den inspirierten Autoren des Neuen Testamentes überliefert wird und mit Jesaja 7, Vers 14 in Verbindung gebracht wird. Das ist jetzt natürlich eine Frage, wie viel traue ich dem biblischen Text zu? Es ist eine Frage des hermeneutischen Vertrauens. Bin ich also bereit zu sagen, okay, Matthäus ist immerhin einer der Apostel gewesen und wenn der das schreibt und wenn er jetzt hier von dieser Erfüllung ausgeht, dass Jesaja 7, Vers 14 sich in Jesus erfüllt, dann ist das auch so zu werden, als wäre das von Gott selber, weil er inspiriert ist. Im Prinzip ist das die Vertrauensfrage. Was wir sehen können, ist, dass A, dieser Selbstanspruch auch des Neuen Testamentes genau dieser ist, dass es Gottes Wort ist, dass es von Gott her ist. Was wir auch haben, ist, wir sehen, dass die Christen, die frühen Christen, das so geglaubt haben und dass sie das Matthäus und auch das Lukas-Evangelium als Tatsachenbericht gelesen haben. Die haben das nicht gelesen als einen netten Mythos, als eine nette Gründungsgeschichte des Christentums, sondern das hat ganz, ganz stark daran gelegen, zu sagen, das waren die Augen- und Ohrenzeugen, dass es zuverlässig überliefert, dass es zuverlässig berichtet. Daran hängt ganz, ganz stark die Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes und auch der Evangelien. Wer natürlich dieses Vertrauen nicht hat, wie dieser Sebastian Rink, den ich eingangs erwähnte, der reduziert dann natürlich diesen Satz oder die Jungfrauengeburt auf eine Glaubensaussage der ersten Christen. Aber wer das tut, wer die Jungfrauengeburt als Glaubensaussage und damit als keine historische Tatsache reduziert, der zahlt einen hohen Preis, weil die Jungfrauengeburt ist tatsächlich wichtig. Warum ist die Jungfrauengeburt wichtig? Zum einen ist sie der Höhepunkt der wundersamen Geburten in der Bibel. Man kann sagen, dass die zentralen Frauen der Heilsgeschichte alle mit der Fortpflanzung Probleme hatten. Sarah, Rebekka, Rahel, Hannah und Elisabeth waren alle unfruchtbar. Und dann kommt auf die eine oder andere Weise Gottes Wirken rein, dass von Gott her diese Unfruchtbarkeit aufgehoben wird und sie dann doch Kinder haben können. Aber all diese historischen Damen hatten dann auf natürliche Art und Weise ein Kind. Sie hatten dann eben doch Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann und haben dann manchmal im hohen Alter, wie eine Sarah, dann doch Kinder bekommen. Man könnte sagen, eine wundersame Geburt ist ein Merkmal der Heilslinie, wie Gott sie in dieser Welt wirkt. Aber die Zeugung Jesu stellt alles andere in Schatten. Man kann sagen, noch nie ist ein Mensch ohne physischen Zeugungsakt entstanden und geboren worden und ist auch seither nie wieder geschehen. Damit unterstreicht das die Einzigartigkeit Jesu schon ab seiner Zeugung. Schon also die Menschwerdung, die ganze Existenz Jesu ist einzigartig im Vergleich zu allen anderen Menschen, die jemals auf dieser Welt gelebt haben. Deswegen ist die Jungfrauengeburt wichtig. Ein noch viel wesentlicher Punkt ist der zweite. Nur wenn Jesus von einer Jungfrau geboren ist, kann er auch der zweite Adam sein, wie das Paulus in 1. Korinther 15, Vers 47 sagt. Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Staub von der Erde, aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. Als zweiter Adam steht Jesus für einen komplett neuen Anfang, eine Neuschöpfung des Menschen. Er läutet die neue Geburt aus Wasser und aus Geist ein, die Jesus in Johannes 3 bezeugt, im Nachtgespräch mit Nikodemus, wo er sagt, du musst von Neuem geboren werden, du musst etwas völlig Neues werden. Es reicht einfach nicht, ein normaler Mensch oder ein verbesserter Mensch zu sein, sondern es braucht einen radikalen Schnitt mit dem Alten. Adam 1 hat keine Zukunft. Es braucht eine neue Geburt, die Adam 2 hervorbringt. Jesus ist dieser zweite Adam. Er hat selbst keine Verbindung mit dem Adam 1, er teilt keine Gene mit Adam 1, er teilt keine Erbsünde mit Adam 1. Deswegen ist es so relevant, wenn Jesus vom Geist gezeugt wird, Lukas 1, 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Paulus kann zu Recht sagen, dass der zweite Adam, Christus, nicht von der Erde ist, sondern vom Himmel. Er ist nicht aus dem Irdischen, aus der Materie her entstanden, sondern er ist vom Geist her gezeugt worden. Er kommt von oben. Jesus steht mit seiner Person für einen völlig neuen Anfang einer völlig neuen Menschheit. Und deswegen, wenn man Christ werden will, muss man auch von Neuem geboren werden. Man muss genau diese Menschheit bekommen, die sie Jesus hatte, wie sie Jesus repräsentiert. Nur durch die neue Geburt können wir Christen werden. Der erste Adam wird sterben, er wird vergehen. Die Jungfrauengeburt ist auch wichtig, weil nur so wird der Gottheit und der Menschheit Jesu Genüge getan. Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Wäre Jesus aus der biologischen Verbindung von Josef und Maria entstanden, dann wäre er am Ende nur ein von Gott erleuchteter Mensch gewesen. Vielleicht vergleichbar mit Muhammad, mit Buddha oder anderen. Sein Kreuzestod wäre dann der Tod eines Märtyrers, aber nicht mehr. Man könnte wieder sagen, nehmen wir den Jesaja, der wird wahrscheinlich unter der Regierung von Manasse zersägt. Zumindest deutet das Hebräer 11 an und die jüdische Überlieferung kennt das. Na, Jesaja stirbt als Prophet des Herrn, aber er ist ein normaler Mensch. Christus ist aber gerade nicht ein normaler Mensch. Er ist nicht einfach nur ein erleuchteter, von Gott besonders befähigter Mensch, sondern er ist von Gott her ein neuer Mensch. Wäre Jesus aus einer Vereinigung von Gott und Maria entstanden, das, was solch mancher Muslime denken, zumindest die, die nicht ganz so aufgeklärt sind, die denken dann, dass Christen glauben, dass Gott Sex mit Maria hatte und auf diese Weise dann der Jesus entstanden ist. Aber dann wäre Jesus eher ein Halbgott, wie es die griechischen und römischen Mythen kennen, wenn der Zeus als Stier verkleidet, der Europa entführt und mit ihr dann Kinder zeugt, dann ist das genau so eine Vorstellung, dass Gott irgendwie in diese Welt kommt und mit einer menschlichen Frau Kinder zeugt und die haben dann halt besondere Fähigkeiten, weil 50% ihrer Gene halt göttlich sind. Und das ist aber genau nicht der Punkt bei Jesus, sondern Gott macht hier einen Kunstgriff. Er sendet seinen präexistenten Sohn, den gibt es schon. Den muss man nicht erst in Existenz rufen, sondern der ist schon immer da. Durch den hat Gott die ganze Welt geschaffen. Aber diesen präexistenten Sohn sendet er durch den Heiligen Geist in den Schoß, in die Gebärmutter einer menschlichen Frau. Und was Jesus dadurch erfährt, ist, dass er geboren wird. Und geboren werden von einer Frau ist das, was einen zum Menschen macht. Das ist selbst heute bei uns im BGB so, Paragraph 1, bürgerliches Gesetzbuch. Man ist eine Person, ein Mensch mit der Vollendung der Geburt. Das ist das, was uns dann beim Schutz der Ungeborenen so Probleme macht. Welche Rechte haben Ungeborene? Aber durch die Geburt ist man Mensch. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr auf die Zeugung drauf an, sondern die Tatsache, dass ich geboren werde, in diese Welt hineingeboren werde, das macht mich zum Menschen. Und wenn ich in diese Welt hineingeboren werde, da werde ich auch in eine konkrete Situation hineingeboren. Ich werde nämlich dann Teil einer bestimmten Familie, eines bestimmten Volkes, einer bestimmten Gesellschaft, was wir in Galater 4, Vers 4 lesen. Jesus wird geboren, von einer Frau unter das Gesetz getan. Jesus ist Jude und er steht unter dem mosaischen Gesetz, was für sein Volk relevant ist. Wäre Jesus nicht von Maria geboren, ne? Könnte auch sein, er erscheint einfach so, dann wäre sein Menschsein wiederum nicht echt und auch der Kreuzestod nicht authentisch. Er wäre dann eben nicht wie einer wie wir geworden, weil ihm schon die Urerfahrung der Geburt gefehlt hätte. Aber in Hebräer 2 lesen wir Vers 14 und Vers 17, weil nun die Kinder, wir, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. Jesus ist in uns allen gleich geworden. Er hatte einen menschlichen Körper, er hat die Erfahrung der Geburt gemacht. Er hat die Erfahrung gemacht, was es heißt, als Kind in einer Gesellschaft aufzuwachsen. Er hat die Erfahrung gemacht, einen physischen und noch dazu einen sehr grausamen Tod zu sterben. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch und die Jungfrauengeburt ist ein wesentlicher Baustein dafür. Abschließend könnte man jetzt also die Frage stellen, warum ist die Jungfrauengeburt wichtig, nicht nur im allgemeinen Sinne, sondern für dich konkret? Ich hatte eingangs gesagt, die Tür zu Gott steht offen, weil Jesus Christus, wie du von einer Frau geboren wurde als Mensch, aber nicht wie du direkt von Gott kam und als zweiter Adam einen Neuanfang repräsentiert, ohne Schuld und Sünde. Jesus ist einer wie du, der dich in allen Belangen versteht. Aber Jesus ist viel mehr als du. Er kann dir wirklich mit deinen tiefsten, essentiellen Problemen helfen, vor allem mit deiner Schuld, Sünde und deinem eigenen Tod, das, was wir vorher im Abendmahl auch gefeiert haben. Interessant ist dann, dass Christen das schon sehr lange auch so bekennen. Ich habe hier das apostolische Glaubensbekenntnis mitgebracht, was man hoffentlich auch sehen kann. Und ihr seht diese zwei Zeilen hier, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und ich würde euch bitten, dass wir das jetzt zum Ende dieser Predigt gemeinsam sprechen, dass ihr aufsteht, es mit mir bekennt und das nochmal ganz bewusst gerade diese beiden Zeilen sprecht und auch mal reflektiert, wie geht es euch damit? Wie leicht fällt es euch, an eine Jungfrauengeburt zu glauben, die den biologischen Tatsachen, wie wir sie kennen, entgegensteht, die aber so zentral sind für die Frage, wer Jesus Christus ist und was er auch für uns ist. Wir sprechen zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich würde euch bitten, noch stehen zu bleiben, eine kurze Zeit der Stille und danach möchte ich euch